2. Könige 10 und 2. Chronik 23, vielleicht packen wir auch noch 24 heute, mal sehen, wie weit wir kommen. Im Prinzip sind die Geschichten parallel, so 2. Könige 11 und 12 und 2. Chronik 23 und 24. In der 2. Chronik werden uns noch so ein paar mehr Details gesagt, deswegen werden wir es da durchlesen. Bis der Königbücher sind mehr aus der Perspektive eines Propheten geschrieben. Tradition sagt uns, dass Jeremia die geschrieben hat, gibt uns so die politische Geschichte. Und die Chronikbücher wurden von einem Priester geschrieben, von Esra wahrscheinlich. Und gibt uns noch so ein bisschen mehr eine weitere Perspektive, was den Tempel und was den Gottesdienst betrifft, halt aus der Sicht eines Priesters, was dem wichtig war. Ich kann euch vorwarnen, dass es ein paar blutige Kapitel werden. Also direkte Fortsetzung von letzter Woche. Braucht sich vor keinem Actionfilm zu scheuen, was wir hier lesen. Ja, es ist aus dem wahren Leben gegriffen. Wir haben vor 2 Wochen oder so im Timotheus studiert und da hatte Paulus gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und das ist wunderbar, das war ein gutes Vorbild, der Paulus. Wir werden jetzt 2 Männer sehen, die den guten Kampf zwar gekämpft haben, aber nicht bis zum Schluss, die den Lauf nicht gut vollendet haben, die gut begonnen haben, aber nicht gut abgeschlossen haben, die den Glauben nicht bewahrt haben, zumindest nicht in dem Maß, wie sie hätten sollen. Guter Kontrast. Passt immer wieder perfekt zu dem, was wir sonntags durchnehmen. Aber ich denke, diese Stellen erinnern uns daran, wie wichtig es ist, wirklich dran zu bleiben an Jesus und durchzuhalten, ausdauernd zu laufen, unseren Lebenslauf im Glauben. Hier in 2. Könige 10 geht im Prinzip die Geschichte von Jehu weiter. Jehu, ein Oberster im Heer, den Gott beauftragt hat, sein Gerichtswerk an der Familie Ahabs auszuführen, so wie er das durch den Propheten Elia schon vorhergesagt hat. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie Jehu Joram, den König, den Sohn Ahabs, erschlagen hat und auch dessen böse Mutter, die Isabel, die böseste Frau. Ahab und Isabel waren das böseste Ehepaar in der ganzen Bibel. Und wie Gott sie gerichtet hat durch die Hand Jehus. Und heute geht es einfach weiter in Kapitel 10, im Vers 1. Und Ahab hatte 70 Söhne in Samaria. Und Jehu, der war in Jezreel, wo er Isabel erschlagen hat. Oder so Hofbeamte haben sie aus dem Fenster geworfen eigentlich. So ist sie umgekommen. Könige von Israel hatten 2 Paläste, einen in Jezreel, den anderen in Samaria, was eigentlich die Hauptstadt war. Und so schrieb Jehu Briefe und sandte sie nach Samaria an die Obersten von Jezreel oder an die Obersten der Stadt, laut anderen Übersetzungen, an die Ältesten und an die Erzieher der Söhne Ahabs, die lauteten: Und nun, wenn dieser Brief zu euch kommt, bei euch sind ja die Söhne eures Herrn, und bei euch die Kriegswagen und die Pferde und eine befestigte Stadt und Waffen, so seht euch um nach dem Besten und Tüchtigsten von den Söhnen eures Herrn und setzt ihn auf den Thron seines Vaters und kämpft für das Haus eures Herrn. Also die Söhne vom König, die wurden offensichtlich von den Leitern des Volkes erzogen, von den Obersten dort in Samaria. Und Jehu schreibt ihnen einen Brief und sagt, setzt doch irgendjemanden als König ein, wen ihr wollt, den Fähigsten, den Besten, und stellt ein Heer auf und kämpft gegen mich. Na, er hat einen Aufstand gemacht gegen König Joram, hat den König, auch den König von Juda haben wir gesehen, den Ahasja erschlagen und Isabel, die Königsmutter in Israel. Und jetzt sagt er hier dem Haus von Joram, dem Haus Ahabs, der königlichen Linie, und sagt, ja, wenn ihr hier kämpfen wollt gegen mich Rebellen, dann setzt doch die fähigsten Leute ein und kämpft für euren Herrn. Vers 4, aber sie fürchteten sich über alle Maßen und sagten, siehe, die beiden Könige konnten nicht vor ihm bestehen, wie sollen wir da bestehen können? Hatten die Hose voll, die Obersten von Israel. Und der über das Haus und der über die Stadt gesetzt war und die Ältesten und die Erzieher sandten hin zu Jehu und ließen ihm sagen, deine Knechte sind wir, alles was du uns sagst, wollen wir tun, wir wollen niemanden zum König machen. Tu, was gut ist in deinen Augen. Sie unterwerfen sich hier unter Jehu. Da schrieb er, das heißt Jehu, zum zweiten Mal einen Brief an sie, der lautete, wenn ihr mir folgt und auf meine Stimme hört, dann nehmt die Häupter der Männer, der Söhne eures Herrn, und kommt morgen um diese Zeit zu mir nach Jezreel. Und die Königssöhne, 70 Mann, waren gerade bei den Großen der Stadt, die sie aufzogen. Königssöhne, das könnten auch die weiteren Verwandten sein. Und es geschah, als der Brief zu ihnen kam, nahmen sie die Söhne des Königs und schlachteten sie, 70 Mann, und legten ihre Köpfe in Körbe und sandten sie zu ihm nach Jezreel. Wie hat euch der Job als Briefträger gefallen damals? Bisschen eine ekelhafte Angelegenheit, ne? Und der Bote kam und berichtete ihm und sagte, man hat die Köpfe der Königssöhne gebracht. Da sagte er, legt sie in zwei Haufen an den Eingang des Tores bis zum Morgen. Und es geschah am Morgen, da ging er hinaus, trat hin und sagte zum ganzen Volk, ihr seid gerecht. Siehe, ich habe mich gegen meinen Herrn verschworen und habe ihn umgebracht. Wer aber hat all diese erschlagen? Erkennt also, dass nichts zur Erde fällt von dem Wort des Herrn, das der Herr gegen das Haus Ahabs geredet hat. Der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat, wie Gott immer alles tut, was er uns verheißen hat. Er steht zu seinem Wort. Und Jehu erschlug alle, die vom Haus Ahabs in Jezreel übrig geblieben waren, alle, seine Großen und seine Vertrauten und seine Priester, bis er ihm nicht einen Entkommenen übrig gelassen hatte. Ich weiß nicht, ob er hier nicht ein bisschen zu weit geht, auch alle Großen und Vertrauten zu erschlagen und nicht nur die Familie Ahab, so wie Gott es angekündigt hat. Aber sehr interessant, er sagt, ich habe mich gegen meinen Herrn verschworen. Gott hat ihn dazu berufen, also er hat Gottes Werk hier ausgeführt, Gottes Willen. Aber dann sagt er zu den anderen Leuten, wer hat diese da erschlagen? Er wollte, dass das Volk sieht, dass sie hier Gottes Willen ausführen, dass hier Gottes Gericht kommt und dass nicht nur er alleine dieses Werk ausführt. Also das Wort des Herrn geschieht, nicht weil Jehu sich das vorgenommen hat, sondern einfach weil Gott es vorhergesagt hat. Und so fallen auch all diese Dinge zusammen. Er hat seinen Teil getan und die Ältesten von Israel haben ihren Teil getan. Aber das Gericht kommt, wie Gott es gesagt hat. Einige Zeit später, ne? Also ist nächste Generation nach Ahab einige Jahre vergangen, aber Gott lässt sich nicht verspotten. Na, manchmal treffen wir Leute oder manchmal denken wir vielleicht so, dass Gott uns sagt, hey, du sollst es nicht tun und Lohn der Sünde ist der Tod, wenn wir sündigen, hat es eine negative Konsequenz. Und Leute sagen, ach was, guck mal, ich sündige, ich halte mich nicht an das, was Gott sagt, ich lebe gegen sein Wort und schau, wie gut es mir geht. Mein Geschäft läuft gut, meiner Familie geht's gut, bin erfolgreich im Leben. Ist doch alles glatt, geht doch alles in Ordnung. Ich brauche nicht Gott nachfolgen. Aber die Bibel sagt uns, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Hier sehen wir, die Konsequenz kommt, das, was Gott angekündigt hat, kommt, das Gericht kommt. Wenn auch vielleicht einige Zeit später, als wir das erwarten. Das ist Gottes Gnade. Ich glaube, Gott gibt hier Raum, um Buße zu tun und umzukehren. Das ist immer, wenn er Gericht ankündigt. Er sagt, ich habe nicht Gefallen dran, dass mein Volk umkommt. Aber er möchte, dass sie Buße tun. Und wenn sie Buße tun, sehen wir oft, dass Gott dann auch das Gericht zurückhält. Aber wenn wir nicht umkehren, wenn wir festhalten und unseren eigenen Kopf durchsetzen wollen und gegen das leben wollen, was Gott uns sagt, na, dann kommen irgendwann die Konsequenzen. Und Gott ist gerecht. Gott ist ein gerechter Richter. Eines Tages wird alles richtiggestellt sein. Vollkommene Gerechtigkeit in diesem Universum. Wenn nicht in diesem Leben, wenn wir vor Gott stehen, in seinem Gericht, aber es wird alles gerecht zugehen. Es wird nichts Ungerechtes geben, was nicht bestraft wird. Es wird nichts Gutes geben, was nicht belohnt wird. Gott wird absolut gerecht sein. Na, David ist mal fast verbittert, weil er gesehen hat, dass die Gottlosen so erfolgreich sind und dass ihnen so gut geht und ihm, der an Gott festhält, dass es ihm schlecht geht. Und manchmal können auch wir so denken, dass wir denken, hey, jetzt folge ich dem Herrn nach und ich gehe so durch so eine schwierige Zeit und die Leute, die lästern Gott, die wollen von Gott nichts wissen und denen geht es so gut. Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Na, wart nur ein bisschen. Paar Jahre, paar zig Jahre. Aber am Ende wird alles gerecht sein. Gott wird gerecht richten. Und Gott hat schon gerichtet. Nämlich hat unsere Sünde in Jesus gerichtet. Deswegen können wir frei ausgehen und können Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit erfahren. Aber Gott steht absolut zu seinem Wort, zu den positiven Verheißungen, aber auch zu den Warnungen, die er uns gibt. Vers 12 lesen wir, er, das heißt Jehu, machte sich auf, ging hin und zog nach Samaria. Er war bei Bet, Eket, Haroim. Ich bin froh, dass ich nicht dort wohne. Grünstadt ist viel einfacher. Auf dem Weg, da traf Jehu die Brüder Ahasias, des Königs von Juda, den er gerade vorhin umgebracht hat im letzten Kapitel. Und er sagte, wer seid ihr? Sie sagten, wir sind die Brüder Ahasias und ziehen hinab zur Begrüßung der Söhne des Königs und der Söhne der Herrin. Da sagte Jehu, backt sie lebendig. Und sie backten sie lebendig und schlachteten sie bei der Zisterne von Bet-Eket, 42 Mann, und er ließ keinen von ihnen übrig. Der König Ahasja war verschwägert mit der Familie Ahabs. Er hat eine Tochter von Ahab und Isabel geheiratet. Und so ist das Teil des Gerichts über die Nachkommen Ahabs. Dann ging er von dort weiter und traf Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm entgegenkam. Das war ein sehr gerechter Mann. In Jeremia 35 wird er erwähnt und er war einer, der so eine, naja, wie soll man sagen, so eine asketische Linie gegründet hat. Die versucht haben, sehr gerecht zu leben, war offensichtlich ein sehr angesehener Mann, dass ihn noch zig oder 100 Jahre später ja, an ihn gedacht haben und es noch ein Begriff war unter Jeremia, und Jeremia kann ihn als positives Vorbild hinstellen. Mehr wissen wir nicht über ihn, aber er war ein guter Mann. Er hat das Herz am rechten Fleck gehabt und er kommt hier Jehu entgegen. Und er grüßte ihn und sagte zu ihm, ist dein Herz aufrichtig wie mein Herz gegen dein Herz? Jonadab sagte, es ist so. Wir wissen, er hatte ein Herz für den Herrn. Wenn es so ist, dann gib mir deine Hand. Und er gab ihm seine Hand. Da ließ er ihn zu sich auf den Wagen steigen und sagte, komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn an. Und man ließ ihn auf seinem Wagen mitfahren. Und als er nach Samaria kam, erschlug er alle, die von Ahab in Samaria übrig geblieben waren, bis er ihn ganz ausgetilgt hatte nach dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte.
Und Jehu versammelte das ganze Volk und sagte zu ihnen, Ahab hat dem Baal ein wenig gedient, Jehu will ihm viel dienen. Und nun ruft alle Propheten des Baal, alle seine Diener und alle seine Priester zu mir. Kein Mann soll vermisst werden, denn ich habe ein großes Schlachtopfer für den Baal vorbereitet. Keiner, der vermisst wird, soll am Leben bleiben. Also ganz strenger Befehl. Jehu handelte aber mit Hinterlist, um die Diener des Baal umzubringen. Und Jehu sagte, heiligt dem Baal eine Festversammlung, und man rief sie aus. Und Jehu sandte Boten in ganz Israel umher. Da kamen alle Diener des Baal, keiner blieb übrig, der nicht gekommen wäre. Und sie kamen in das Haus des Baal, und das Haus des Baal wurde voll von einem Ende bis zum anderen. Und er sagte zu dem, der über die Kleiderkammer gesetzt war, bringt Festkleidung heraus für alle Diener des Baal. Und er brachte ihnen die Gewänder heraus. Wahrscheinlich so Priestergewänder für die Götzenpriester, dass man sie genau erkennen kann. Und denkt dran, dass Baalsdienst eine sehr perverse Religion war. Das war einer dieser Götzen, der für Fruchtbarkeit und für Erfolg zuständig war, und haben den mit Tempelprostituierte angebetet, und die Kinder, die da gezeugt wurden, die wurden dann im Baal lebendig verbrannt. Also eine sehr perverse, kaputte, gottlose, furchtbare Religion. Wir sind nicht viel besser, ne? Auch wir in unserer Gesellschaft bringen Kinder um. Die Ungeborenen opfern sie auf dem Altar des Erfolges, weil sie uns zu unbequem sind oder Leute denken, sie können sich's nicht leisten oder wollen sich's nicht leisten. Hat sich nicht viel geändert, nur die äußeren Formen. Wir sind ein bisschen hygienischer geworden, haben das Ganze ein bisschen weggesperrt hinter Kliniktüren. Damals haben die das ganz öffentlich gemacht und sind sozusagen dazu gestanden, dass sie ihre Kinder verbrannt haben, diesen Götzen des Erfolgs. Und Jehu und Jonadab, der Sohn Rechabs, gingen ins Haus des Baal hinein, und er sagte zu den Dienern des Baal, sucht gründlich nach und seht zu, dass nicht etwa einer von den Dienern des Herrn hier bei euch sei, sondern nur Diener des Baal allein. Und sie gingen hinein, um Schlachtopfer und Brandopfer zuzubereiten. Jehu aber hatte sich draußen 80 Mann aufgestellt und gesagt, der Mann, der einen von den Männern entkommen lässt, die ich in eure Hände kommen lasse, sein Leben soll für dessen Leben einstehen. Also sehr ernsthafte Sache hier, und wir können uns vorstellen, dass einige von diesen Baals-Anbetern da drinnen vielleicht Freunde waren oder Bekannte, vielleicht sogar Verwandte von diesen Soldaten, die draußen standen. Und so sagt Jehu, wehe, er lässt einen entkommen von denen, dann steht dein Leben für sein Leben ein. Das war damals auch üblich im Militär. Und es geschah, sobald man mit der Zubereitung des Brandopfers fertig war, sagte Jehu zu den Leibwächtern und zu den Offizieren, geht hinein, erschlagt sie, keiner darf herauskommen. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und die Leibwächter und die Offiziere warfen sie hinaus. Dann gingen sie zum Stadtteil des Hauses des Baal und holten die Gedenksteine des Hauses des Baal heraus und verbrannten sie. Und sie rissen den Gedenkstein des Baal nieder. Und sie rissen das Haus des Baal nieder und machten Aborte daraus. Die sind dort bis auf den heutigen Tag. Das ist die Baal-Gedächtniskloake. So tilgte Jehu den Baal aus Israel aus. Einige Lektionen, die wir hier lernen können. Das erste ist, dass Götzendienst tödlich ist. Wenn wir irgendwas anderes außer Gott an die erste Stelle setzen in unserem Leben, wenn wir irgendetwas an Gottes Stelle setzen, dass sich unser Leben nicht um Gott dreht, nicht um Jesus, sondern um irgendwas anderes, um uns selbst, um materielle Dinge, um andere Personen, Geld, Karriere, Sex, was immer. Es gibt viele Götzen. Es bringt uns um. Es
bringt uns geistlich um, zerstört unser Leben. Aber Gott anbeten, Jesus anbeten, das befreit uns. Es gibt dieses Lied im Englischen, was übersetzt heißt, wir sind frei, dich anzubeten. Ich mag das. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Wenn wir Jesus an die erste Stelle unseres Lebens setzen, so wie er gesagt hat, wenn wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen, ist es nicht, dass wir unser Leben verlieren oder dass wir irgendwas verlieren, Loser sind am Ende, sondern wir gewinnen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen, hat Jesus gesagt. Und wir werden frei, wir werden nicht eingeengt, sondern wir werden frei. Freiheit, Nein zu sagen, auch zu Bösem, und Nein zu sagen zu Sünde. Kraft, anders zu leben, verändertes Leben, das ist, was Jesus für uns hat. Es ist wunderbar, ihn anzubeten und ihm nachzufolgen. Ich denke, was auch wichtig ist, wenn wir diese Stellen lesen, diese blutrünstigen Stellen, also Braveheart steht dem an Brutalität nichts nach, oder das Braveheart, ich könnte mir gut hier den Mel Gibson als Jehu vorstellen, ziemlich brutal. Aber was wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass für uns geistliche Wahrheiten im Alten Testament illustriert werden durch diese Dinge. Nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt und sagt, ja, Gott hat mich berufen, um seine Rache auszuführen, und wir kaufen uns eine Knarre und fangen an, hier genau Amokläufe oder hier irgendwelche Abtreibungsklinikbesitzer abzuknallen oder solche Dinge. Nee, im Alten Testament haben wir Illustrationen für geistliche Prinzipien im Neuen Testament, die uns da so als Schauspiel, als wahre Geschichte, aber so wie ein Theaterstück vorgeführt werden. Und wir nehmen keine Schwerter, wir nehmen keine Knaben in die Hand. Was sind unsere Waffen? Epheser 6, wir haben geistliche Waffen von Gott erhalten. Wir haben das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Damit weisen wir Menschen zurecht, die gegen Gottes Weg leben. Wir haben Gebet als Artillerie. Wir haben Jesu Gerechtigkeit, unseren Glauben, auf dem wir uns stützen können. Das sind die Dinge, das sind unsere geistlichen Waffen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und diese Dinge sind eine Illustration für den geistlichen Kampf. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von euch sagt, ja, wir haben die Bibel studiert und jetzt gehe ich raus und laufe amok oder bringe irgendwelche Leute um, die Gott nicht nachfolgen wollen oder die Götzendiener sind. Nee, wir erobern die Feinde Gottes mit geistlichen Waffen. Wort Gottes, im Evangelium, das wir verkündigen. Wenn Leute sagen, hey, kehr doch um von deinem Götzendienst. Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünde. Du kannst anders leben, du kannst frei leben, du kannst heil leben. Und wir können für sie beten, dass Gott die Blindheit wegnimmt von ihren Augen. Und wir können Gott vertrauen, uns auf seine Verheißungen draufstellen. Das sind die Waffen, die Gott uns gegeben hat. Aber geistliche Prinzip vielleicht auch für unser eigenes Leben, dass es wichtig ist, diese Götzentempel und Götzendinger, die noch da sind in unserem Leben, auszurotten und rauszuschmeißen. Paulus sagt, ich kämpfe nicht wie einer, der Schattenboxen betreibt, sondern ich schlage meinem Leib. Meint hier das Fleisch, hier diese sündigen Impulse in ihm. Er gibt nicht nach, sondern er beherrscht diese Impulse durch den Heiligen Geist. Lässt sich nicht von ihnen beherrschen. Das Fleisch muss ans Kreuz. Unser Eigenleben. Unser Eigenwillen. Wo wir gegen Gott rebellieren wollen. Diese Impulse in uns, die uns zur Sünde anstiften wollen. Das muss ans Kreuz. Kompromisslos. So wie Jehu das getan hat, hier mit diesen Götzendienern und Götzenstatuen. Hier die Baal-Gedächtniskloake. Vers 29, nur von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte,
von denen wich Jehu nicht ab, von den goldenen Kälbern, die in Bethel und in Dan waren. Also er hat hier gegen Götzendienst gewirkt, aber er hat nichts unternommen gegen den falschen Gottesdienst, gegen die falsche Anbetung des wahren Gottes. Aus politischen Gründen, ihr wisst, dass sie diese zwei Stierbilder oder Kalbsbilder aufgestellt haben als Konkurrenz zum Heiligtum in Jerusalem, weil die Könige von Israel Angst hatten, dass, als das Reich geteilt wurde in Südreich Juda, Nordreich Israel, im Südreich Juda war Jerusalem die Hauptstadt mit dem Tempel, mit dem Zentralheiligtum, wo alle Männer dreimal im Jahr hingehen mussten. Und die im Nordreich, die hatten Schiss, Jerobeam. Gesagt, wenn ich die Leute hier zum Gottesdienst, zur Anbetung gehen lasse, nach Jerusalem, dann werden sie wieder zurückkehren zu Rehobeam, dem Sohn Salomos. Und so hat er ein Gegenheiligtum und ja, sie wollten damit Gott anbeten im Prinzip. Hat gesagt, das sind die Götter, die dich aus Ägypten rausgeführt haben, so wie Aaron das schon getan hat. Aber eine falsche Repräsentation, ein falscher Gottesdienst, obwohl es hier um Jahwe geht, nicht irgendeinen Götzen. Auch das ist wichtig, dass wir Gott nicht irgendwie anbeten können. Wir können uns nicht unsere eigene Religion schnitzen und sagen, ja, ich suche den Gott der Bibel, aber ich tue das auf meine Art und Weise. Nee, wir müssen es auf Gottes Art tun. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Einzige, der für unsere Sünde bezahlt hat. Und Gott sagt, wenn du Gemeinschaft mit mir haben willst, wenn du mich wirklich anbeten willst, im Geist und in der Wahrheit, musst du über Jesus kommen. Nicht über deine guten Werke oder deine Traditionen oder deine äußeren Rituale. Das bringt uns nicht zu Gott. Und es gibt viele religiöse Leute, Namenschristen unter Anführungszeichen, die genau auf diese Dinge vertrauen. Die sagen, ja, Gott wird mich schon annehmen, weil ich bin so ein guter Mensch. Ich habe noch niemanden umgebracht, Selbstgerechtigkeit. Schnitzen sich so ihre eigenen Wege. Oder ich spende viel für die Mission. Du vielleicht Sozialarbeit sogar. Das sind alles wunderbare, tolle Dinge. Aber es bringt dich nicht in Beziehung zu Gott. Du musst über Jesus kommen. Da sagen die, ach, das ist mir zu radikal. Mich bekehren, ich gehe doch in die Kirche. Nee, wir müssen auch den wahren Gott nach seinem Wort, nach seinem Willen anbeten. Und es gibt einen Weg und es ist Jesus. Und so hat Jehu leider ein geteiltes Herz. Ja, er hat den Baal ausgerottet, aber er macht nicht volle Sache. Schafft nicht diesen falschen Gottesdienst aus Israel raus. Und der Herr sprach zu Jehu, weil du gut ausgeführt hast, was recht ist in meinen Augen und am Haus Ahabs nach allem getan hast, was in meinem Herzen war, darum sollen dir Söhne der vierten Generation auf dem Thron Israels sitzen. Und das ist auch wörtlich so eingetroffen, wenn wir weiterlesen. Jehu war von allen Königen Israels wahrscheinlich noch der Beste. Der, der am meisten auf Gott gehört hat, der das ausgeführt hat, was Gott ihm gesagt hat. Aber er war auch nicht vollkommen beim Herrn, auch sein Herz war geteilt. Aber Jehu achtete nicht darauf, mit seinem ganzen Herzen im Gesetz des Herrn, des Gottes Israels zu leben. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hat. Und so leider war sein Abschluss nicht so toll wie sein Beginn. Und deswegen im Vers 32, in jenen Tagen begann der Herr, Teile in Israel abzuschlagen. Das war immer Gottes Gericht über die Nation. Wenn sie Gott treu waren, dann hatten sie die Überhand über ihre Feinde. Wenn sie Gott untreu waren, dann sind die Feinde stark geworden. Und Hazael ist der König von Aram, haben wir schon gesehen, schlug sie im ganzen Gebiet Israels vom Jordan an nach Sonnenaufgang zu das ganze Land Gilead, die Gaditer und die Rubeniter und die Manassiter von Aroa an, das am Fluss Arnon liegt, sowohl Gilead als auch Basan. Das sind jetzt die Stämme, die östlich des Jordans gelebt haben. Dieses Gebiet wird jetzt von den Syrern eingenommen. Und die übrige Geschichte Jehus und alles, was er getan hat und alle seine Machttaten, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Jehu legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in Samaria. Und sein Sohn Joahas wurde an seiner Stelle König. Die Tage aber, die Jehu über Israel in Samaria regierte, betrugen 28 Jahre. Soweit zu Jehu. Und jetzt würde ich gern zur zweiten Chronik blättern mit euch, obwohl die Geschichte auch in 1. Könige eigentlich fast genauso weitergeht, aber wir haben hier in der Chronik ein paar mehr Details. 2. Chronik, Kapitel 23. Jetzt wechseln wir wieder vom Nordreich Israel ins Südreich Juda. Jehu hat in Nordreich Israel diesen Baalskult ausgerottet, den bösen König weggeschafft. Und jetzt sind wir wieder im Südreich in Juda. Erinnert euch, dass Jehu auch Ahasja, den König von Juda, erschlagen hat. Und der war auch kein Guter, ne? Wenn ihr euch an letztes Mal erinnert, er hat alle seine Brüder umgebracht, um seine Macht zu festigen. Und seine Mutter war Athalia, die Tochter von Ahab und Isabel. Also er war verschwägert mit den Königen von Israel und deswegen war er auch auf Besuch im Nordreich. Aber auf jeden Fall, er wurde auch von Jehu erschlagen. Und am Ende vom Vers 9 im Kapitel 22 heißt es, und das Haus Ahasjas hatte niemand mehr, der zum Königtum fähig gewesen wäre. Waren noch alle zu jung, seine Söhne. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, was macht sie, die Mutter von ihm? Trauert um ihn, weint, versucht sich um die Waisenkinder zu kümmern, um ihre Enkelkinder. Nee, als Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte die ganze königliche Nachkommenschaft vom Haus Juda um. Ihre Enkelkinder. Großmutti, warum hast du so große Zähne? Ist ihrer Mutter Isabel um nichts nachgestanden. Die Athalia war auch absolut böse. Absoluter Machtmensch. Macht korrumpiert. Leider allzu oft. Ihr ging es um Macht. Ist gewillt, genauso wie ihr Sohn gewillt war, seine Brüder umzubringen, seine eigene Familie, um seine Macht zu festigen, obwohl er eigentlich gar keinen Grund dafür hatte. So ist jetzt Athalia bereit, ihre Enkelkinder umzubringen. Doch Josheba, die Tochter des Königs, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Königssöhne, die getötet werden sollten, und brachte ihn und seine Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war die Schwester Ahasjas, vor Athalia, sodass sie ihn nicht tötete. Also hier, die Tante rettet einen von den königlichen Nachkommen. Gott bewahrt die Linie Davids, die Linie des Messias. Gott hatte dem David verheißen, dass der Messias sein Nachkomme sein wird. Das ist ein teuflischer Anschlag, haben letztes Mal drüber gesprochen, teuflischer Anschlag, um Gottes Plan, Gottes Erlösungsplan zu vereiteln. Aber Gott bewahrt hier einen, ist die Schlüsselperson jetzt, der Joasch. Dieses kleine Kind, ein Jahr alt gerade. Und er hielt sich 6 Jahre lang bei ihnen im Haus Gottes versteckt. Es war ein sicherer Ort, da ist die Athalia nicht hingegangen. Athalia aber herrschte als Königin über das Land. Also jetzt haben wir eine Nachkommin von Ahab, vom König Israels, die im Südreich Juda herrscht. Wir haben praktisch israelitische Könige, wenn wir so sagen wollen, jetzt im Nordreich und im Südreich. Und das war keine gute, die Athalia. war grausam, war brutal wie ihre Mutter und herrscht als Königin, wahrscheinlich eher als Diktatorin über das Land. 6 Jahre lang. Stellt euch vor, wie das gewesen war. 6 Jahre unter der Herrschaft Athalias. Vielleicht haben die Leute gesagt, aber Gott hat doch verheißen, dass der Sohn Davids, ein Nachkomme Davids, auf dem Thron sitzen wird, der uns retten wird. Und jetzt sind alle umgekommen. Wussten ja nicht, dass der eine überlebt hatte und Joasch versteckt ist in der Bettenkammer im Tempel. Gott hat seine Verheißungen nicht gehalten. Athalia herrscht, das Böse herrscht. Manchmal kann es uns auch so gehen in unserem Leben, oder? Kennst du das? Wo du denkst, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Es scheint, dass das Böse die Überhand hat in meinem Leben. Warum passieren die Dinge, die passieren in meinem Leben? Wo ist Gott? 6 Jahre lang. Aber Gott ist treu. Ich glaube, manchmal lässt Gott es zu in unserem Leben, solche Zeiten, wo wir ihn nicht spüren. Mich kennen so Zeiten, manchmal lange Zeiten, wo wir im Glauben leben müssen und nicht im Fühlen. Ich glaube, es ist ein Teil davon, was es heißt, erwachsen zu werden, reif zu werden im Glauben. Ich glaube, deswegen lässt Gott es auch ab und zu mal zu. Wenn wir uns frisch bekehren und so, dann beschützt er uns auf besondere Art und Weise, glaube ich. Und er hält uns nah bei sich, so wie Eltern ein Baby nah bei sich halten. Das Baby braucht diese körperliche Berührung und diese körperliche Nähe noch ganz besonders. Aber dann, wenn wir erwachsen werden, werden wir mehr und mehr abgenabelt. Und so als junge Christen leben wir oft so im Fühlen. Ja, Jesus ist da und ich bin begeistert und ich spüre ihn und er spricht zu mir und ich habe diese Gefühle und ha, wunderbar. Aber dann, wenn wir wachsen im Glauben, glaube ich, lässt Gott es manchmal auch zu, dass wir Jesus nicht so spüren. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Nicht, dass er uns weniger liebt. So wie ein Vater seine Kinder nicht weniger liebt, weil er sie nicht ständig mehr am Arm rumschleppt. Aber es ist ein Teil vom Reiferwerden, von Erwachsenwerden. Wie Paulus sagt, wir leben nicht im Schauen oder im Fühlen, sondern wir leben im Glauben. Und im 7. Jahr fasste Jojada Mut. Seht ihr, Gott war am Wirken die ganze Zeit. Ist auch in deinem Leben. Wenn es so den Anschein hat, wo ist Gott? 6 Jahre der Dürre, ich sehe nichts, ich höre nichts. Was geht ab? Gott ist treu. Und Gott ist am Wirken, selbst wenn du es nicht siehst. Es sind die Zeiten, wo wir wirklich glauben lernen. Wirklich zu vertrauen dem, was er uns gesagt hat. Auch wenn unsere Sinne das vielleicht gerade nicht bestätigen. Das ist geistliche Reife. Übrigens, wenn wir solche Zeiten auch im Vertrauen und im Glauben durchstehen können. Wie Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Durch Höhen und Tiefen hindurch. Und im 7. Jahr fasste Jojada Mut und schloss mit den Obersten über 100, Asaja, dem Sohn Jeruhams, und Ismael, dem Sohn Johanans, und Asaja, dem Sohn Obeds, und Maaseia, dem Sohn Adajas, und Elischafat, dem Sohn Sichris, einen Bund. Und sie zogen umher in Juda und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Familienoberhäupter von Israel, und sie kamen nach Jerusalem. Der Leviten, der Stamm Levi, war der Stamm, der für die Arbeit im Tempel ausgesondert war. Die haben kein Erbteil erhalten, mussten keine Felder bestellen, sondern waren für den Gottesdienst abgestellt und wurden von dem Rest des Volkes durch den Zehnten und die Opfergaben, die sie gebracht haben, erhalten. Und die waren seit David in verschiedene Gruppen eingeteilt, Familien sind zu viele geworden, dass alle gleichzeitig ständig im Tempel gedient hätten. Und so haben sie einen Dienstplan gehabt sozusagen und haben sich abgewechselt. Und so ziehen sie jetzt umher und versammeln die Leviten aus allen Städten Judas und die Familienoberhäupter von Israel, und sie kamen nach Jerusalem. Und die ganze Versammlung schloss im Haus Gottes einen Bund mit dem König. Und Jojada sagte zu ihnen: Siehe, der Sohn des Königs soll König sein, wie der Herr über die Söhne Davids geredet hat. Gottes Wort soll geschehen. Das ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch, von den Priestern und den Leviten, die ihr am Sabbat antretet, soll Torhüter an den Schwellen sein. Und ein Drittel soll im Haus des Königs sein und ein Drittel am Grundtor, aber alles Volk soll in den Vorhöfen des Hauses des Herrn sein. Und soll niemand in das Haus des Herrn hineingehen, nur die Priester und die diensttuenden Leviten, sie sollen hineingehen, denn sie sind heilig. Und alles Volk soll die Vorschriften des Herrn beachten. Und die Leviten sollten den König von allen Seiten umgeben, jeder mit seiner Waffe in seiner Hand. Und wer in das Haus hineingeht, soll getötet werden. Und er soll bei dem König sein, wenn er hineingeht und wenn er herauskommt. Dieser Hohepriester Jojada war ein mutiger Mann. Er war ein Leiter, er hat viel gewagt, er hat die Leute hier an die richtigen Stellen postiert. Und die Leviten und ganz Juda taten nach allem, was der Priester Jojada befohlen hatte. Sie nahmen jeder seine Männer, die am Sabbat antraten, zusammen mit denen, die am Sabbat abtraten. Deswegen hat er das am Sabbat getan, weil er da doppelt so viele Leute hier im Tempel haben konnte, ohne dass es auffällt. Die Dienst getan haben und abgelöst werden sollen, und dann neue Truppe, die antrat. Und der Priester Jojada gab den Obersten über 100 die Speere und die kleinen Schilde und die Rundschilde, die dem König David gehört hatten, die im Haus Gottes waren. Und er stellte das ganze Volk auf, und zwar jeden mit seiner Waffe in seiner Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite des Hauses zum Altar und zum Haus hin, rings um den König herum. Und sie führten den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm die Ordnung, das Wort Gottes. Im Gesetz heißt es, dass jeder König sein eigenes Gesetz, seine eigene Abschrift vom Gesetz von 5 Büchern Mose haben sollte. Und sie machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und riefen: Es lebe der König! Als aber Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief und den König rühmte, kam sie zum Volk ins Haus des Herrn. Und sie sah, und siehe, da stand der König auf seinem erhöhten Standort am Eingang, und die Obersten und die Trompeter beim König. Und alles Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Die waren froh: Hey, es gibt noch einen Nachkommen Davids. Wir haben eine Alternative zu dieser bösen Athalia. Es gibt eine Alternative. So viele Menschen heute wissen nicht, dass es eine Alternative gibt. Die sind unter der Herrschaft des Teufels und geknechtet und unterjocht, versklavt. Und sie wissen nicht, dass es eine Alternative gibt. Aber es gibt eine Alternative, den Sohn Davids, Jesus. Er ist der rechtmäßige König. Er ist der König, der auf dem Thron unseres Herzens sitzen soll. Und er ist derjenige, der uns frei macht und der uns froh macht. Und so freut sich das Volk hier. Und die Sänger standen da mit Musikinstrumenten und leiteten den Lobgesang. Da zerriss Athalia ihre Kleider und rief: Verschwörung, Verschwörung. Sie war die Verschwörerin eigentlich. Der Priester Jojada aber ließ die Obersten über 100, die Vorgesetzten des Heeres, heraustreten und sagte zu ihnen: Führt sie durch die Reihen hinaus. Und wer erfolgt, soll mit dem Schwert getötet werden. Denn der Priester hatte gesagt, er soll sie nicht im Haus des Herrn töten. Und sie legten Hand an sie, und sie ging zum Eingang des Rosttores am Haus des Königs, und sie töteten sie dort. Und Jojada schloss einen Bund zwischen sich und dem ganzen Volk und dem König, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Ein Bund, das war das Wichtigste, nicht, dass sie den König eingesetzt haben oder die falsche Königin losgeworden sind, sondern dass sie zu dem Bund mit Gott zurückgekehrt sind. Der hohe Priester hier leidet eine geistliche Erneuerung, eine geistliche Erweckung. Sagt: Lass uns zurückkehren zum Herrn von diesem Götzendienst. Und das ist so wichtig in unserem Leben, dass wir die falschen Könige rausschmeißen dass wir den richtigen König herrschen lassen in unserem Leben, dass wir in diesem Bund mit Gott leben. Wir gehören ihm. Sonntag hatten wir die Schriftstelle. Ihr seid um einen Preis erkauft. Also ehrt Gott in eurem Leib, in diesem irdischen Leben. Lebt für ihn, er hat euch gekauft. Jesus am Kreuz, seinem Blut, seinem Leben. Er ist unser rechtmäßiger König. Und das ist schön, im Vers 17, da ging das ganze Volk in das Haus des Baal und riss es nieder. Das Volk hat es gemacht. Und sie zerschlugen seine Altäre und seine Götzenbilder. Hier ist eine echte Erweckung. Und Matan, den Priester des Baal, ermordeten sie vor den Altären, haben ihn hingerichtet, so wie Gottes Wort es sagt. Jeder, der das Volk vom Glauben an Gott abfällig macht und verführt und Götzen nachläuft. Und Jojada legte die Ämter des Hauses des Herrn in die Hand der Priester, der Leviten, die David für das Haus des Herrn eingeteilt hatte, damit sie die Brandopfer des Herrn opferten, wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, mit Freuden und mit Gesang nach der Anweisung Davids. Also Lobpreis wird wieder hergestellt und das Opfer spricht von Jesus, von dem, was er für uns getan hat. Und er stellte die Torhüter an die Tore des Hauses des Herrn, damit keiner hineinging, der irgendwie unrein war. Und er nahm die Obersten über 100 und die Mächtigen und die Gebieter im Volk und das ganze Volk des Landes und führte den König aus dem Haus des Herrn hinab. Und sie kamen durch das obere Tor ins Haus des Königs. Und sie setzten den König auf den Thron des Königreiches. Und das ganze Volk des Landes freute sich und die Stadt hatte Ruhe. Das passiert, wenn wir die falschen Könige, die hier auf unserem Herzen sitzen, die Gott Konkurrenz machen wollen, rausschmeißen und wenn wir Jesus herrschen lassen über unser Leben. Freude und Friede, das ist Frucht des Heiligen Geistes. Athalia aber hatten sie mit dem Schwert getötet. 7 Jahre war Joasch alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Das ist eine lange Zeit, es war ein Segen. Und der Name seiner Mutter war Zibja von Beersheba. Und Joasch tat, was recht war in den Augen des Herrn, all die Tage des Priesters Jojada. Wieder einer, der gut begonnen hat und dann stark nachgelassen hat. Joasch war ein Mensch, der sich sehr leicht beeinflussen ließ. Und solange er den guten Einfluss hatte, den hohen Priester Jojada, tat er, was recht war in den Augen des Herrn. Und Jojada nahm 2 Frauen für ihn und erzeugte Söhne und Töchter. Und es geschah danach, dass es Joasch am Herzen lag, das Haus des Herrn zu erneuern. Das ist eine gute Sache. Und er versammelte die Priester und die Leviten und sagte zu ihnen, zieht aus in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, um das Haus eures Gottes von Jahr zu Jahr auszubessern. Und ihr sollt euch mit der Sache beeilen. Aber die Leviten beeilten sich nicht, hatten nicht dasselbe Herz wie der König. Die waren irgendwie schlaksig. Da rief der König den Oberpriester Jojada und sagte zu ihm, warum hast du die Leviten nicht aufgefordert, aus Juda und Jerusalem die Abgabe hereinzuholen, die Mose, der Knecht des Herrn, der Versammlung Israels für das Zelt des Zeugnisses auferlegt hat? Denn Athalia, die Gottlosigkeit in Person, ist eine gute Beschreibung, Athalia, die Gottlosigkeit in Person und ihre Söhne sind in das Haus Gottes eingebrochen und haben auch alle heiligen Gaben des Hauses des Herrn für die Baalim verwendet. Das ist der Grund, warum der Tempel in so einem schlechten Zustand war, weil Athalia und ihre Kinder den ausgeraubt haben und für die Götzentempel die Ressourcen eingesetzt haben. Typisches Werk des Teufels. Der Teufel ist ein Dieb von Anfang an. Er möchte es stehlen, was Gott gehört. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Lasst euch nicht berauben von dem Teufel. Und der König befahl und man machte einen Kasten und stellte ihn draußen im Tor des Hauses des Herrn auf. Spendenbox, wie wir es hinten haben. Und man rief in Juda und in Jerusalem aus, dass man dem Herrn die Abgabe bringen solle, die Mose, der Knecht Gottes, Israel in der Wüste auferlegt hatte. Da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk. Und sie brachten ihre Gaben und warfen sie in den Kasten, bis er voll war. Mit Freude, das ist schön. Das ist, was Gott uns sagt. Jeder Christ sollte ein Geber sein. Ein Teil von allem, was wir einnehmen, ein Teil sollte dem Herrn gehören, dem Werk des Herrn. Im Alten Testament waren es 10%. Ich glaube nicht, dass Gott uns im Neuen Testament einen spezifischen Betrag auferlegt. Aber das sollte unser Herz sein. Wir sollten ein Herz haben für das Reich Gottes. Aber Gott sagt uns auch im Neuen Testament einen freudigen Geber, liebt der Herr. Nicht aus Verdruss oder aus Zwang, sondern mit Freude wollen wir dem Herrn geben. Ist wunderbar. Wir brauchen das, dass wir Geber sind. Geben unsere Selbstsüchtigkeit weg. Gott möchte, dass wir Geber sind, nicht Nehmer. Deswegen sagt er uns, dass wir geben sollen. Nicht, weil er es braucht. Gott gehört die ganze Welt. Und er kann seine Gemeinde versorgen. Aber Gott möchte, dass wir Geber sind. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Göttern dienen. Dem Mammon und dem Herrn. Du kannst nicht für Kohle oder materielle Dinge leben und Gott. Das geht nicht. Denn wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Deswegen möchte Gott, dass wir investieren in sein Reich und wirklich einen Teil unseres Einkommens treu ihm bringen, regelmäßig. Dann wird auch unser Herz im Reich Gottes sein, in der Mission sein, Missionare, die wir unterstützen. Das ist wichtig. Aber Gott möchte, dass wir es mit freudigem Herzen geben. Nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss. Da behalt's dir lieber. Gott braucht unser Geld nicht, aber er möchte unser Herz. Und wenn wir von unserer Kohle einen allen Teil dem Herrn geben und dem Werk des Herrn, ist es nur ein Mittel, um ihm unser Herz zu geben, um ihn anzubeten. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und es geschah jedes Mal, wenn man den Kasten durch die Leviten zur Verwaltung des Königs brachte, wenn man sah, dass viel Geld darin war, dann kamen die Schreiber des Königs und der Beamte des Oberpriesters und leerten den Kasten aus und nahmen ihn auf und brachten ihn wieder an seinen Platz. So machten sie es Tag für Tag und sammelten Geld in Menge. Und der König und Jojada gaben es denen, die das Werk der Arbeit am Haus des Herrn ausführten, und diese warben Steinhauer und Zimmerleute an, das Haus des Herrn zu erneuern und auch Handwerker in Eisen und Bronze das Haus des Herrn auszubessern. Und die Werkmeister arbeiteten und die Ausbesserung des Werkes ging durch ihre Hand voran. Und sie stellten das Haus Gottes in seinen früheren Zustand wieder her und stärkten es. Und als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes vor den König und vor Jojada. Und er ließ dafür Geräte machen für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer und Schalen und goldene und silberne Geräte. Und man opferte regelmäßig Brandopfer im Haus des Herrn alle Tage Jojadas. So wird der Tempel des Herrn wiederhergestellt. Wie gesagt, wir sind der Tempel des Herrn im Neuen Testament, im Neuen Bund. Gibt es was in deinem Leben, was wiederhergestellt werden muss? In deinem Herzen, in deinem Tempel? Vielleicht Risse, die du verkleiden musst, wo du diese Beziehung mit Gott vernachlässigt hast, vielleicht falsche Prioritäten in deinem Leben. Vielleicht einfach auch Dinge, die in sich nicht schlecht sind, aber die Zeit mit Gott stehlen, die stille Zeit. Vielleicht gibt es Dinge, die du rauswerfen musst. Vielleicht Gewohnheiten, die du wieder neu aufnehmen musst. Regelmäßig, täglich Zeit mit Gott zu verbringen. Seinem Wort, Gespräch mit ihm. Vielleicht Bibelverse auswendig zu lernen. Tempel renovieren, ausbessern. Mann, ich brauche das. Ich brauche Erweckung in meinem Leben, in unserem Leben. Da fängt es an. Nicht nur eine Reformation, nicht nur was Äußeres, sondern echte Erweckung. Ich glaube, Spurgeon wurde mal gefragt, was man tun muss, damit Erweckung kommt. Und er hat gesagt, nimm deine Kreide und mal einen Kreis auf dem Boden um dich her. Und dann bete, dass da drin Erweckung passiert. Es passiert bei uns. Da ist der Beginn, da ist der Anfang. Dass wir den Herrn suchen und sagen, Gott, erwecke mich. Erneuere mich. Ich brauche das, ich muss beten, Gott, erneuere mich, stärke mich. Erwecke mich. Ich möchte alles sein, was ich potenziell sein kann für dich. Füll mich neu mit deinem Geist, rüst mich zu. Und Jojada wurde alt und der Tage satt. Das ist ein Zeichen für Gottes Segen. Und er starb. Er war 130 Jahre alt, als er starb. So alt wie der Tempel. Krass. Und man begrub ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er Gutes getan hatte an Israel und für Gott und sein Haus. Also der hohe Priester wird bei den Königen begraben. König Joasch wird woanders begraben, werden wir gleich sehen. Und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder und der König hörte auf sie. Was für ein Typ, der leicht zu beeinflussen war. Lektion, die wir lernen können aus dieser Geschichte ist, wie wichtig es ist, mit welchen Leuten wir uns umgeben. Von wem wir uns beeinflussen lassen oder von was wir uns beeinflussen lassen. Von was lässt du dich beeinflussen? Von Gottes Wort? Oder ist es Bild? Oder die Bunte? Oder Vogue? Keine Ahnung, was sonst noch alles gibt. Wovon lässt du dich beeinflussen? Meinung dieser Welt, Philosophien dieser Welt oder von Gottes Wort? Von gottesfürchtigen Freunden und Geschwistern oder von Freunden, die Gott nicht kennen, die andere Lebenseinstellungen und Philosophien haben? Und es gibt so viele gottlose Philosophien in dieser Welt. Macho-Tum oder Feminismus auf der anderen Seite oder ganze Diskussion um den Wert des Lebens. Diese Philosophien, die sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Sozialismus. Es gibt so viele Ismusse, so viele Philosophien in dieser Welt. Wovon lässt du dich beeinflussen? Wir sind so manipuliert. Von klein auf. Von der Gesellschaft, der Schule, Studium. Ich weiß, als ich studiert habe, mein Gott hat mächtig Dinge niedergerissen. Du musst alles prüfen, was du hörst. Gottes Wort, stimmt es damit überein? Ist es heil? Ist es richtig? Ganze Bewegung, die sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau mehr. Ist nur anerzogen. Es gibt keinen Unterschied, ob du heterosexuell lebst oder homosexuell lebst. Das ist alles natürlich. Und die Schulbücher gehen in die Richtung. Heutzutage, es wird alles als gleichwertig und gleich und normal irgendwie hingestellt. Wir müssen aufpassen. Ich denke, wenn ihr Eltern seid, ihr müsst mit euren Kindern im Gespräch bleiben. Mit ihnen sprechen über das, was sie in der Schule gelernt haben. Wird hier als neutral hingestellt. Verschiedene Lebensstile, die du wählen kannst. Ist alles okay, gibt keinen Unterschied. Ja, Gottes Wort sagt was anderes. Es gibt einen heilen Lebensstil und es gibt einen kaputten Lebensstil. Es gibt ein Leben mit Gott und es gibt ein Leben gegen Gott. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn vom Herrn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Schuld. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der möchte, dass das Herz seines Volkes bei ihm ist und dass sie ihn alleine anbeten. Und er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen, und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Gott schickt Propheten, sie wollen nicht hören, die Wahrheit, Gottes Wort. Und der Geist Gottes kam über Sechaja, den Sohn des Priesters Jojada, der hier gerade verstorben ist, dieser Gott, das fürchtige, gute Mann. Und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat auch er euch verlassen. So ist es. Wenn du gottlos bist, dann ist es, weil du dich von Gott abgewandt hast. Nicht, weil Gott sich von dir abgewandt hat. Jakobus sagt uns, naht euch dem Herrn und er wird sich euch nahen. Es funktioniert in beide Richtungen. Nahe dich dem Herrn und du wirst ihm nahe sein. Verlass den Herrn und du wirst verlassen sein vom Herrn. Das ist deine Entscheidung. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses des Herrn. Und der König Joas dachte nicht an die Gnade, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, und brachte dessen Sohn um. Stellt euch das vor. Dieser hohe Priester, der sein Leben gerettet hat, der ihn aufgezogen hat, jetzt bringt er dessen Sohn um. Folge von Gottlosigkeit ist immer Grausamkeit. Und als der starb, sprach er, der Herr möge es sehen und Rechenschaft fordern. Und es geschah um die Wende des Jahres. Da ist schon die Konsequenz, dass ein Heer der Aramäer gegen ihn heraufzog. Und sie kamen nach Juda und Jerusalem und brachten aus dem Volk alle Obersten des Volkes um. Und alle ihre Beute sandten sie zum König von Damaskus. Obwohl das Heer der Aramäer mit nur wenigen Männern gekommen war, so gab doch der Herr ein viel größeres Heer in ihre Hand, weil sie dem Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. So vollzogen sie an Joasch das Strafgericht.
Israel war siegreich, wenn sie dem Herrn treu waren. Da konnten wenige großes Heer besiegen. Aber wenn sie Gott untreu waren, dann konnte ihr großes Heer nicht mal gegen wenige Feinde bestehen. Ist auch in unserem Leben so. Wenn wir ein ungeteiltes Herz haben, ein Herz, das Gott treu ist, dann können wir bestehen diesen Versuchungen und den Angriffen des Teufels. Wenn wir ein geteiltes Herz haben und faule Kompromisse haben in unserem Leben, nur äußerlich religiös sind vielleicht, dann macht uns der Feind fertig und wir können nicht bestehen.
Und als sie von ihm abgezogen waren, ließen ihn aber mit schweren Verwundungen zurück, machten seine Knechte eine Verschwörung gegen ihn wegen des Blutes des Sohnes des Priesters Jojada. Und sie ermordeten ihn auf seinem Bett und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber man begrub ihn nicht in den Gräbern der Könige. Wie traurig. Hier ein König, der einen tollen Beginn hatte, alles Potenzial, im Tempel aufgewachsen ist, vom Hohepriester selber unterrichtet und aufgezogen. Und er schmeißt das alles weg. Und am Ende kriegt er nicht mal ein königliches Begräbnis. Und diese sind es, die sich gegen ihn verschworen. Sabbat, der Sohn des Schimat, der Schimat, der Ammoniterin, und Josabat, der Sohn der Schimrit, der Moabiterin. Diese Schim, das muss ein populärer Name gewesen sein. Schimat, die Ammoniterin, und Schimrit, die Moabiterin. Seine Söhne aber und die Menge des ihm auferlegten Tributs und die grundlegende Instandsetzung des Hauses Gottes, siehe, das ist geschrieben in der Schrift des Buches der Könige, und sein Sohn Amasia wurde an seiner Stelle König. Ja, es ist leichter, Gottes Haus, den Tempel zu renovieren, als selbst ein Tempel zu sein. Leider, Joasch war äußerlich religiös, aber sein Herz war offensichtlich nicht wirklich bei Gott. Hat sich beeinflussen lassen von Hohenpriester, solange der ihn bejüngert hat, sage ich mal. Aber wo dieses gute Vorbild nicht mehr da war, diese Stütze, ist er gleich von Gott abgefallen. Ist auch für uns leichter, religiös zu sein, religiöse Fassade aufrecht zu erhalten, als wirklich ein Tempel Gottes zu sein. Möge uns das ein Vorbild sein, dass wir mit ganzem Herzen Gott nachfolgen, mit ungeteilten Herzen. Amen. Gibt es noch was ihr gesehen habt? Im Text oder was euch angesprochen hat heute Abend, dass wir noch 5 Minuten Zeit nehmen, auszutauschen.